finde es wichtig, dass du das erste Wort hast.
Okay, hey Stefan, wir wissen noch nicht, wie der Podcast heißt, aber wir nehmen ihn auf. Jetzt schauen wir einfach mal, was passiert.
Ja, richtig. Hi Jana. Wie fängt man einen Podcast an, der noch nichts existiert und gar kein Konzept hat? Oder beziehungsweise eigentlich haben wir schon ein Konzept.
Ja, also wir wollen übers Fahrrad fahren und alles dazwischen und davor und danach reden. So sehr dürfen wir uns ja auch nicht eingrenzen. Also soll ja auch ein bisschen aus unserem Alltag Tagebuch teilen sein.
Ich würde schon sagen, also es gibt ja immer wieder irgendwelche Themen, die uns beschäftigen oder interessieren oder wo wir glauben, dass da Mitteilungsbedarf oder Redebedarf vorherrscht. So ein Podcast ist halt ein ziemlich schönes, einfaches Format, dem Raum zu geben. Und auch vielleicht, also weil ich habe keine Ahnung von Podcasts, aber ich glaube, man kann auch interagieren in Kommentaren und sowas. Und das ist ja fast noch das Interessantere.
Ja, im Vergleich zum Film, den du ja sonst machst, ist es, denke ich, auch ein direkteres, vielleicht ungefilterteres Sprachrohr, weil wir vielleicht Dinge thematisieren können, mit denen wir uns eher alltäglich beschäftigen. Wir hatten einmal dieses Video gemacht von dir, Stefan, auf YouTube über die Regeln im Ultracycling. Und ich denke, über sowas diskutieren wir oft privat. Und dann haben wir gemerkt, dass es vielleicht auch andere Leute interessiert. Und ich denke, für sowas ist der Podcast perfekt.
Ich glaube auch. Jetzt sind wir sogar schon fast da gelandet, wo wir herkommen. Ich glaube, wir müssen erstmal sagen, wer wir sind eigentlich. Wie wollen wir das machen? Also, ich habe ja so eine Idee gehabt, dass wir uns gegenseitig vorstellen. Pass auf, ich stell dich jetzt einfach mal vor und du aber mit der Freigabe, dass du jederzeit reinkrätscht, wenn was nicht stimmt. Das ist quasi gleich auch eine Probe dazu, wie gut wir uns eigentlich kennen.
Der ultimative Freundschaftstest.
Ach du Scheiße.
Was ist mein Lieblingsessen?
Pizza.
Ultimative Antwort
Pizza
auf alle
und
Fragen.
Zwar, ja, da macht man nie was falsch. Pizza und zwar bei Red in Innsbruck. Und da schmeckt dir auf jeden Fall gut die Special-Pizzen und insbesondere die Napolitaner mit Stracciatella obendrauf.
Yes, mit dem Kapern-Crunch.
Und ab und zu trinkst du gern ein Glas Naturwein.
Exakt. Wie alle Fahrradhipster.
Okay, aber okay, wollen wir schon in Innsbruck. Das heißt, du bist Diana Kesenheimer, wohnst in Innsbruck, kommst ursprünglich aus dem Schwabenländle, aber ich weiß gerade nicht genau wo. Mhm. Du bist Dozentin an der Uni Innsbruck im Bereich der Psychologie, aber nicht der heilenden, wie nennt man das, Psychologie, sondern der Wirtschaftspsychologie.
Nein. Also ich bin Dozentin, ich bin Postdoc-Wissenschaftlerin im Bereich der Psychologie und zwar in der Sozial- und Umweltpsychologie. Also eigentlich das Gegenteil von Wirtschaft. Aber nicht klinische, genau.
Und du hast sogar mal eine Studie gemacht, wir wollen es nicht vertiefen, aber nur weil es eine lustige Anekdote ist, wo ihr viel Radfahren wart und währenddessen einen Becher gepinkelt habt.
Also Radfahrforschung ist so ein Side-Project. Ja, wir werden das wahrscheinlich an anderer Stelle mal vertiefen.
Ach ja, bestimmt. Dann fährst du gerne Fahrrad, vor allem viel Fahrrad, Ultra und bist schon zweimal das Transcontinental Race gefahren, hast es zweimal gewonnen, hast schon ganz viele andere Races gefahren. Ich würde sagen, das waren die zwei größten Steckenpferde.
Das macht schon wieder Platz zur Diskussion, weil in der Szene gibt es nur einen Gewinner oder Gewinnerin, das heißt, wir würden sagen, ich war zweimal die schnellste Frau.
Siehst du, habe ich gleich ausgeblendet. Ich finde es immer noch kacke, dass es nur Overall gibt und das nicht. Also.
Ja, ich glaube, damit könnten wir eine ganze Folge füllen, zu diskutieren, ob es eine Frauenwertung im Self-Supported Ultra geben sollte.
Gleich aufschreiben, das ist ein nächstes Thema.
Ja, stay tuned.
Warte mal, dein Alter habe ich noch vergessen. Du bist so 31?
Yes.
Habe ich was für deine, was würdest du gerne, was soll ich noch vorstellen von dir?
Nein, das ist alles gut.
Okay, das ist Diana. Achso, ja. Sollen wir das mit den drei Eigenschaften noch machen?
Ah ja, sag noch drei Eigenschaften. Ja, mach.
Okay. Also, und da habe ich mir überlegt, weil wir kennen es schon so ein bisschen, jeder Mensch hat ja so gewisse Werte und nach denen er lebt oder auch gewisse Charaktereigenschaften. Und ich habe mir gedacht, wir geben uns jetzt drei Charaktereigenschaften, die wir aneinander uns attestieren würden und dann wird es jetzt spannend, wie du reagierst oder ich dann reagiere. Ja, genau. Und ich glaube, wenn ich das erste sage, du wirst sofort sagen, stimmt. Jana, du bist stur.
Ja, du bist auf jeden Fall nicht der Erste, der mir das attestiert.
Stur ist jetzt erstmal negativ konnotiert, aber das kann man ja auch wieder umdrehen in, naja, vielleicht so ein bisschen in Ehrgeiz oder so. Also wenn du dir was in den Kopf setzt, dann no matter what, das wird gemacht. Und wenn jemand sagt so und so und so, dann nee, der Kopf ist da jetzt drauf gepolt und das wird jetzt gemacht. Das ja, hat bei uns schon einmal
könnte man vielleicht auch sagen.
Ja, willensstark, ja, stimmt. Es hat einerseits schon sehr gut funktioniert, weil du ganz gut damit Rennen fahren kannst. Bei uns hat es aber schon mal gekrieselt, als du mein Laufrad in mein Auto packen wolltest. Damals kurz gestritten ja. Und dann wieder umarmt.
Ich hatte eine Vorstellung, wie das Auto da zu packen ist. Nämlich pragmatisch. Ja.
Und ich hatte danach einen kleinen Kratzer im Laufrad. Ich glaube, ich habe mir nicht mal, ich glaube, ich habe tatsächlich nur den einen. Ich bin so dumm, ich habe es mir nicht aufgeschrieben.
Stur? Ich habe es mir aufgeschrieben. Achso. Es sagt auch schon was über mich und dich aus.
Ja. Das zweite ist, du hast einen sehr starken Selbstwert. Also du weißt sehr genau, was das Ding halt schon sagt, was dein Wert ist. Also wer du bist, was du bist, was du bist. Also Menschen, die einen niedrigen Selbstwert haben, die, wenn jemand Kritik äußert, dann fühlt man sich gleich angegriffen. Aber wenn man einen guten Selbstwert hat und Kritik äußert, dann kann man das quasi mit einer Distanz beobachten und selbst entscheiden, hat diese Person recht oder nicht und hinterfragt sich selbst, ohne sich dazu zu peitschen oder sonst irgendwas.
Okay, das heißt, du denkst, du attestierst mir keinen überhöhten Selbstwert, sondern vielleicht ein Selbstbewusstsein.
Ja, ich habe bewusst Selbstwert gesagt und nicht Selbstbewusstsein, weil in dem Wort Selbstwert halt das Wort Wert drin steckt und Werte sind ja quasi die Dinge, die uns ausmachen und wenn man das stark von sich selbst behaupten kann, dann ist das was Schönes. Also ich finde, einen hohen Selbstwert zu haben, ist gut.
Danke. Ja, ich habe das Gefühl, das ist was sich bei mir erst in den letzten 2-3 Jahren oder vielleicht 1-2 Jahren so richtig entwickelt hat. Also, dass ich mir dessen bewusst bin, was ich kann, was ich nicht kann und vielleicht auch welcher Wert dahinter steckt. Danke.
So, jetzt, weil ich es mir nicht aufgeschrieben habe, habe ich das dritte tatsächlich vergessen.
Ich selbst würde mir noch Ungeduld als dritte Eigenschaft zuschreiben.
Ja, das war es sogar.
Weil das zieht sich durch alle Lebenslagen, seit ich denken kann.
Ja, die Ungeduld. Beruf. Ich habe schon so oft miterlebt, deine Ungeduld.
In Kombination mit dem Stur führt es auch oft zu stumpf.
Stumpf?
Ja, so zum Beispiel in den Rennen, dann ich glaube, das ist ein Vorteil, weil ich halt, mir fällt unheimlich schwer anzuhalten. Das ist, glaube ich, so ein Ding, so eine Kombination aus stur und ungeduldig. Also ich will halt das vorantreiben immer und kann so keinen Stillstand akzeptieren, auch nicht beim, vor allem nicht im Rennen, beim Fahrradfahren. Und dann treffe ich manchmal vielleicht auch dumme Entscheidungen, zum Beispiel an 10 Brunnen vorbeizufahren, obwohl in der Flasche schon nur noch 100 Milliliter drin sind. Und dann bereue ich das nach 3-4 Stunden.
Ich kann jetzt die Schneise zu Ungeduld nicht zusammensetzen, aber...
Naja, weil ich halt anhalte, dann komme ich nicht weiter. Also alles, ja... Für mich ist es ein Zeichen von Stur und Ungeduld.
Er ist schon eine harte Kombi. Aber es funktioniert ja jetzt schon seit 31 Jahren ganz gut.
Ja, macht mich, glaube ich, produktiv. Okay.
Haben wir was vergessen, dich vorzustellen? Ich glaube, soweit erstmal weiß man, man weiß ja eh nicht, wer du bist.
Ja, ich fahre viel Fahrrad. Okay, Stefan fährt auch ab und zu viel Fahrrad, macht aber ansonsten eigentlich... Filme, hat aber in seinem Leben auch schon alles andere Mögliche gemacht. Er hat mal Anzüge verkauft und war mal ein richtiger Pumper. Außerdem war er mal DJ, hat zwei mega süße Eltern. Eine Mama, die riesiger Fan von Three Peaks and In Between ist. Das hat uns nämlich auch zusammengebracht. Das ist die Doku, die der Stefan vor inzwischen 5 Jahren mit einer Gruppe an echt coolen Menschen von meinem allerersten Rennen gemacht hat und so haben sich unsere Wege gekreuzt. Also du als Filmer oder Produzent und ich, weil ich gern Fahrrad fahre. Genau, der Stefan wohnt in seiner Heimat südlich von München in einem kleinen Dorf, hat aber eine Zeit lang in Innsbruck gewohnt und du fährst ziemlich gern Gravel auch. Ich glaube, das unterscheidet uns so ein bisschen. Ich fahre irgendwie lieber entweder Mountainbike oder Rennrad. Ab und zu gehen wir zusammen Fahrrad fahren und jetzt meine drei Adjektive für dich, okay?
Okay?
Okay, also mein erstes Adjektiv ist, dass du idealistisch bist. Also ich erkläre das kurz. Ich habe das Gefühl, dass du einen sehr guten Blick oder so ein Gespür dafür hast, was funktionieren wird. Also sagen wir, du hattest eine Art von Vision schon vor der ersten Doku und warst da sehr hartnäckig auch quasi mich darin zu überzeugen, da mitzumachen, weil das gar nicht so intuitiv für mich war, bei so einer Doku mitzumachen. Und mir kommt dann auch vor, dass du weißt ganz genau, was funktionieren wird und dem versuchst du treu zu bleiben. Und das spricht wahrscheinlich dann auch für deinen Erfolg. Zum Beispiel, also eine Sache, die Situation oder die Eigenschaft für mich verdeutlicht, ist, dass beim Three Peaks in Between, da waren meine Eltern im Ziel. Meine Mama hatte eine Prosecco-Flasche dabei, die sie im Ziel einfach über mich drüber schütten wollte.
Ja, oh Gott.
Und du hast es ihr nicht verboten, aber du hast so einen Hint gegeben, dass es vielleicht nicht so ganz zum Vibe passt.
Da fühle ich mich immer noch ein bisschen gemein heute. Die kommen extra nach Nizza, haben fett Champagner dabei, wollen hart dann abfeiern. Und ich so, sorry, das, ja, ist jetzt nicht so der Vibe für meinen Film hier.
Oh, aber ihr habt euch ja sehr gut verstanden und ich glaube, sie war überrascht, aber sie hat deiner Professionalität geglaubt, dass das dem Vibe nicht zuträglich ist.
Und jetzt die Frage, hatte ich recht?
Ja, auf jeden Fall. Das hätte mich völlig überfordert in dem Moment.
Eben weil diese Zieleinfahrten halt so nüchtern sind immer und dann jetzt eine Flasche Sekt dazu, ja, okay.
Okay, dann meine zweite Eigenschaft, okay? Die ist loyal. Also ich habe das Gefühl, dass du gegenüber Menschen und auch Freunden halt sehr loyal bist in dem Sinne, dass ich das Gefühl habe, dass du mich als Freund oder Freundin unterstützt und da sehr wohlwollend und loyal bist. Ich habe nie das Gefühl, dass du jemand so in den Rücken fallen würdest.
Da kommen mir glatt die Tränen.
Und die dritte Eigenschaft, ich glaube, die ist wichtig für den Podcast.
Oha.
Die ist introspektiv. Das sind psychologischer Begriff eigentlich, also ich erkläre den kurz. Das ist, wenn jemand viel in sich reinhört und mit sich arbeitet quasi. Und ich habe das Gefühl, dass du das auf eine psychologische Art und Weise sehr sinnvoll für dich machst. Ich habe das Gefühl, du arbeitest irgendwie an dir, um dich selbst besser zu fühlen oder um selber an dir zu arbeiten. Also wie fühlst du dich, warum, was macht die Situation mit dir? Und dann ordnest du das ein und dann besprechen wir das manchmal. Und das bringt so eine psychologische Einsicht gegenüber dir selbst mit. Und ich glaube, dass dieses psychologische Thema was ist, was dich und mich ja auch verbindet, also mich durch die Profession und dich vielleicht durch die Eigenschaft der Introspektion.
Danke. Also danke, dass du es positiv geframed hast, weil das ist ja interessant, wenn man es quasi selber sich attestiert, dann würde man das jetzt eher als Overthinking bezeichnen und sich damit peitschen und eben sehr wenig Selbstmitgefühl zeigen mit sich selbst. Aber interessant, wenn andere dir, also Menschen, die dir nahestehen, das zu dir sagen, dann ist das positiv formuliert. Eigentlich ganz geil.
Ja, aber es ist doch viel besser, wenn jemand einfach stur durchs Leben geht mit Scheuklappen und nie auf sich selbst, also in sich selbst schaut.
Vielen Dank für diese drei Attribute. Sagt man sich auch sonst viel zu selten sowas.
Ja, voll gut, dass wir den Podcast machen. Okay, sollen wir so ein bisschen einen Ausblick geben, was uns so vorschwebt? Ich meine, wir haben noch nicht mal einen Titel für den Podcast, aber wir wissen so, wir haben so ein paar Ideen, die wir, sagen wir, in den nächsten 10 Wochen thematisieren wollen.
Bitte, schieß los.
Okay, also der Stefan und ich, wir haben uns eine Liste gemacht, was wir denken, was interessante Themen sind, nicht nur für uns zu diskutieren, sondern vielleicht auch für euch und die vielleicht unser Tun mehr oder weniger verfolgen. Ich meine, jetzt sind schon in dem Gespräch bisher ein paar Dinge aufgetaucht, zum Beispiel, wenn es um die self-supported Regeln geht, um die Wertungen, also um das ganze Setting des Ultracycling self-supported ausmacht. Da gibt es krass viele Entwicklungen, die sehr neu sind, finde ich, die so ein bisschen einzuordnen, dann vielleicht auch aus der Sicht von Filmer und von Fahrerin, in dem Fall mir. Weil in der Vergangenheit gab es auch natürlich ab und zu Kritik, dass es nicht mehr self-supported ist, wenn ein Filmteam dabei ist. Und gleichzeitig erlebe ich das als zusätzliche Hürde oder als zusätzliche Aufgabe. Also für mich war es in den meisten Fällen nicht unbedingt ein Vorteil, dass ein Filmteam dabei ist, sondern damit gehen bestimmte Herausforderungen eben auch für den Sportler oder Sportlerin einher. Und ich glaube, da könnten wir eine gute Einsicht geben aus der Seite des Filmteams und aus der Seite der Athletin, Athleten. Dann haben wir natürlich sowieso auch vor, so ein bisschen Persönliches von uns zu teilen. Also wie sieht der Alltag aus mit, ich habe einen Vollzeitjob als Psychologin, ich fahre ultra viel Fahrrad und dann gibt es noch ein paar Sachen dazwischen. Und Bei dir, Stefan, sieht es so aus, dass du dir ja auch jedes Jahr irgendwie Ziele setzt, die mit dem Ultraradsport so zusammenhängen, das gleichzeitig aber auch deine Profession ist. Also du bist eine wichtige Person in der Szene, die aber meistens hinter der Kamera ist und vielleicht gar nicht so viele Menschen beim Namen kennen. Und die Balance zwischen in deinem Alltag so ein bisschen zu beleuchten, kann ein gute Gegenüberstellung sein. Das geht auch alles ein bisschen miteinander einher. Also zum Beispiel die Professionalisierung im Ultraradsport, dass es immer mehr Leute gibt, die gesponsert sind, die davon leben. Zum Beispiel hatte ich auch beim TCA dieses Jahr so ein paar Selbstzweifel davor und auch zwischendurch, ob ich überhaupt mit diesen Leuten mithalten kann, die das Vollzeit machen, weil da natürlich der Trainingsalltag noch ganz anders aussehen kann. Und gleichzeitig bin ich mit einem Schritt selbst in der Professionalisierung, in dem Sinn, dass ich Sponsoren habe, dass ich eine Selbstständigkeit habe neben meinem Hauptberuf, die sich damit aufgebaut hat. Und daraus resultieren aber auch Vor- und Nachteile. Und ich glaube, darüber könnten wir auch sprechen. Und eine Sache, die ich selbst noch mega spannend finde, ist, dass ich hier in Innsbruck auch bei meinen Freunden, aber auch in der Umgebung erlebe, wie krass Trailrunning abgeht. Und Trailrunning ist ein bisschen, finde ich, related zu Ultracycling. Also vielleicht können wir uns da abschauen, ist, wohin die Reise gehen kann.
Das ist sogar das, was ich hier vor dem Radfahren gemacht habe. Trailrunning.
Ja, ich habe auch mal Trailrunning gemacht, aber bevor es so krass cool war.
Wir sind die Cool Kids, wir haben es gemacht, bevor es cool war.
Nee, aber dieses Jahr zum Beispiel bin ich die Tour de Mont Blanc gefahren und dann waren wir zufällig in Chamonix, als der Marathon du Mont Blanc war, also es ist ein Ultralauf eben. Und es war zum ersten Mal, dass ich sowas erlebt habe, aber Chamonix war halt, beim UTMB muss es noch viel krasser sein, aber es war gesäumt von Menschen in der Stadt, es waren Gassen aus Zuschauern und Zuschauerinnen, wir waren da nachts, nachts um eins stand, war die Stadt bumsvoll und alle haben gejubelt und geschrien und der Vibe war krass und einfach völlig anders, als ich das vom Ultracycling kenne. Also wie du gesagt hast, sind da die Zielankünfte ja sehr nüchtern und so. Gleichzeitig, ich habe ja auch mal Triathlon gemacht, kenne ich die Zielankünfte bei Triathlons, die dann so Ironman-Style wieder völlig anders sind. Und Ironman und Trailrunning hat ja jetzt auch viel gemeinsam.
Das schwieriges Thema. Da machst du eine Wunde auf bei vielen True Oldschool Ultra Runnern. Und ich habe nochmal kurz zu UTMB. Das ist absolut crazy, weil ich war schon dreimal beim UTMB. Einmal für einen Brand und einmal für ein anderes Brand. Weiß nicht, wie schmeißen wir mit Namen um sich? Ist eigentlich egal, gell? Genau, und bekommst einen Einblick halt eben hinter die Kulissen. Und Trailrunning und dieses ganze UTMB-Ding, es ist so weit weg vom Self-Support Bikepacking. Also dieser Aufwand und Aufriss und was dahinter steht. Jetzt bin ich da voll reingekrätscht. Wo war's, hören wir?
Nee, aber gleichzeitig, also stimmt voll und genau das finde ich ist mega spannend. Jetzt sind wir da auch schon mitten im Thema. Ich glaube, wir können eine ganze Episode darüber reden, was coole Dinge wären, weil gleichzeitig war ich zum Beispiel, wie ich da in Chamonix stand und gesehen habe, wie viele Leute da sind und wie der Vibe ist und da war ich schon auch so ein bisschen neidisch, weil ich dachte, okay, das ist eine Zielankunft, die ich schon cool finde. Eigentlich habe ich mir davor nie so Gedanken drüber gemacht, weil, wie du sagst, passt das auch einfach sehr dazu, wenn man nach 7, 8, 9, 10, 12 Tagen alleine ankommt und dann ist da auch nicht viel. Also irgendwie ist das auch cool. Und auch dieses Jahr zum Beispiel beim TCA war das Ziel in so einem Nachtclub am Strand und dann hat man halt für sich Krasses geleistet und gleichzeitig ist es allen dort sowas von egal. Die wissen gar nicht, was abgeht. Du bist da dann die dreckige, verschwitzte Frau, die sich an der Bar noch ein Wasser holt, neben halt allen Leuten, die da super fancy aufgetackelt am Tanzen sind. Und alle denken sich eher so, was ist mit ihr los? Irgendwie ist es auch cool, dass es so nüchtern ist. Auf der anderen Seite, als ich dann gesehen habe, wie diese Läufer und Läuferinnen in Chamonix durch die Menschenmassen ins Ziel rennen, ohne dass da jetzt in dem Fall große Banner waren, sondern dass einfach so viele Leute diesen Vibe da mittragen, das war schon auch schön.
Jetzt wollten wir eigentlich nur die Folgen vorstellen und sind gleich da in eins hineingerutscht. Ja, ich verstehe es. Es gibt so viel.
Auf jeden Fall hatte ich die Idee, dass wir vielleicht zu dem Thema auch einen Athlet oder Athletin einladen könnten aus dem Ultrarunning und dann vielleicht so ein bisschen die Läufer, Läuferin-Perspektive da aktuell mehr mit reinholen. Und was ich auch mega cool finde, Christian hatte mal die Idee, dass wir eine Saison tauschen könnten. Also, dass eine Ultraläuferin ein Saison mein Rennen macht und ich umgekehrt und dann machen wir so einen Blog.
Hey, cool. Ich bin voll im Thema. Also, einerseits. Also genau, ich komme ja aus der ganzen, also ich komme da nicht her, aber ich habe das halt mal intensiver betrieben, bevor ich auf dem Sattel saß. Und ich bin ja auch sogar Teil der Willpower Running Crew. Das sind ziemlich hardcore, harte Läufer, die viel Ultrarunning machen. Die machen die ganzen 100 Meiler und den ganzen Quatsch. Ich habe denen immer gesagt, hey, macht mal Bikepacking, weil ich glaube, ihr mit eurem Mindset, ihr mit eurem Kopf, ihr mit eurem Training, ihr würdet diese Szene, ihr würdet da mega gut reinkommen und ihr könntet da was reißen. Und ich habe das jahrelang gesagt, beziehungsweise sagen wir so 2-3 Jahre, und jetzt ist es soweit, dass ich aus meinem Dunstkreis der Laufszene mehrere jetzt die ersten Ultra-Races fahren. Eva Sperger, meine ehemalige Psychologin, fährt jetzt The Three Peaks Bike Race. Ich bin so excited, weil das für mich so eine Kombination, also Eva Sperger ist Ultra-Running, die hält den Großglockner Streckenrekord, die war deutsche Meisterin im Ultra-Running, also die ist top-notch Ultrarunning in Deutschland und macht jetzt ein Self-Supported Bikepacking Race. Und das ist so exciting für mich, weil ich diese Kombination kennenlernen will. Und das passiert jetzt. Also was du gesagt hast, Saison tauschen. Und ich finde es ja mega cool. Wir können dieses Jahr viel Dot-Watchen von, müssen so einen Trailrunning-Marker dran machen. Das war eigentlich ein Trailrunner.
Ich war jetzt auch schon 5-mal laufen.
Ja, sollte reichen.
Naja, auf jeden Fall sind es so die Ideen, mit denen wir glauben, dass wir 10 Folgen füllen können. Und dann schauen wir mal, wohin das Format so geht, also wie das Feedback so ist. Und dann könnten wir das ja auch irgendwie so ein bisschen interaktiv gestalten. Also, dass wir vielleicht auch auf Fragen eingehen, die die Leute haben. Weil tatsächlich bekomme ich auf Instagram ziemlich viele Fragen. Die sind oft auch frauenspezifisch. Also zum Beispiel, ich glaube aber, dass das Fragen sind, die nicht nur für Frauen relevant sind, sondern Fragen, die von Frauen gestellt werden, aber für jeden wichtig sein kann, wenn man zum Beispiel sich auf ein Ultra zum ersten Mal vorbereitet. Genau, das fände ich noch cool, da ein paar Fragen aufzugreifen, die häufig gestellt werden zu Equipment, zu Strategie, zu Schlafen, zu Essen, welche Rennen sich vielleicht eignen und so weiter.
Sag mal, nochmal kurz im Schnelldurchlauf ein paar andere Themen rausballern. Also,
welche?
Naja gut, das ist jetzt eine Geschichte, die jetzt wahrscheinlich eher für mich interessant ist, oder da könnte man auch mal andere Filmemacher einladen, wie man halt ein Ultra-Race filmt. Also was sind, das checkt ja auch keiner, dass wir genauso wenig schlafen. Ist wahrscheinlich eher so ein Zeitthema, das man mal anschneiden kann.
Ja, mich erinnert es daran, dass du hast gesagt, ja, das TCA-Film ist 4500 Kilometer mit dem Auto in Geschwindigkeit eines Fahrrads fahren.
Oh, Alter, ey, das war so anstrengend. Und der große Unterschied ist, beim TCA fährst du ja durch den Balkan und hast, was weiß ich, 5 Grenzen oder so. Der größte Unterschied ist, man fährt mit dem Fahrrad durch diese Grenzen durch und du stehst mit dem Auto bei jeder Grenze 7 Stunden und wartest, bis diese Grenze dich durchlässt. Das ist anstrengend gewesen.
Jetzt ist es nochmal ganz anders für die Geduld.
Ah ja, dich hätte ich nicht gerne im Auto gehabt.
Nee. Ja, ich glaube auf jeden Fall, wir können auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Vor allem zu den Dingen, die man nicht im Film sieht.
Tatsächlich, da haben wir ja Unmengen an Dingen, die man halt nicht in so Filme packt, aber auf jeden Fall interessant wäre. Genau, also so eine Mischung aus persönlichen Anekdoten, persönlicher Meinung, psychologisches Halbwissen meinerseits, psychologisches Wissen deinerseits.
Ja, vielleicht zur Psychologie. Ich habe auch gerade 2 Studien, die in der Planung sind, die sich um Ultracycling drehen und die in den nächsten Monaten hoffentlich entscheidend vorangehen, sodass ich auch darüber gerne ein bisschen erzählen würde. Also es geht um so Gender Confidence Biases, das heißt, ob Frauen sich weniger zutrauen als Männer und das im Bereich Ultracycling, wie sich das auswirkt und woran es liegt. Und zum anderen, glaube ich, kann man schon ein bisschen teasern, dass wir eine große Feldstudie im Rahmen von einem Rennen planen, um da wieder, wie in der kleineren Feldstudie, die wir schon durchgeführt haben, eben die physiologischen und aber auch die psychologischen Zusammenhänge im Ultracycling-Rennsetting dieses Mal wirklich besser zu verstehen.
Also, aber auch interessant, also wie kommt das, dass man das in deiner Position forschen, ich sag und fast darf?
Die Geschichte ist echt ganz witzig. Natürlich kenne ich Fiona Kolbinger, den Namen seit ewig. Ich meine, seit sie das TCA gewonnen hat, ist es natürlich eine der wichtigsten Personen in der Szene, finde ich. Und sie hatte damals in einem Podcast erzählt, dass sie eben Ärztin ist und dass sie sich fragt, wie diese Schwellungssymptome zusammenkommen, dass es dafür keine Erklärung gibt. Und dann hat sie so eine Hypothese aufgestellt, die mit den Nieren zu tun hat. Und zufälligerweise ist einer meiner besten Freunde in Innsbruck halt Nierenspezialist, der Philipp Gaukler, an der Klinik hier. Und dann habe ich ihm davon erzählt. Und er hat sie einfach angeschrieben und gesagt so, hey, mega coole Hypothese, wir könnten das untersuchen. Das Problem war dann, dass die beiden halt weniger Ahnung von Statistik und Fragebögen und so weiter, von validierten Konstrukten haben, wie man Menschen was fragt. Und dafür ist halt die Psychologie da. Also kam ich ins Spiel und habe zuerst mal mit den beiden und dem Andreas Kronbichler, ein anderer Nephrologe, der inzwischen dort Klinikdirektor ist, herzlichen Glückwunsch, Andi. auf jeden Fall haben wir zu viert quasi als Core-Team so eine große Service-Study auf geführt oder aufgestellt, wo wir fast 3000 Menschen weltweit befragt haben nach diesen Schwellungssymptomen. Und da kam dann raus, dass über die Hälfte sowas schon mal erlebt hat. Und das war dann für uns der Startschuss, damals eben eine Feldstudie durchzuführen, die ich dann aus psychologischer Sicht vor allem mit Statistik und Methodik begleitet habe, weil wir da als Psychologen eine sehr gute Ausbildung kriegen. Später haben wir dann in dem gleichen Forschungsteam aber auch eine psychologische Studie durchgeführt, was Menschen antreibt, im Self-Supported Cycling vor allem so große Distanzen zurückzulegen, weil es gibt kein Preisgeld. Wir haben gesagt, die Ziele sind sehr nüchtern. Also was bringt Menschen dazu, sich das quasi anzutun und dabei auch noch Spaß zu haben? Zumindest manchmal. Dazu haben wir auch ein Paper publiziert und jetzt planen wir eben wieder in der gleichen Konstellation, aber noch ein bisschen mehr interdisziplinär, eben eine große Feldstudie mit sehr vielen Fahrern und Fahrerinnen, um dann auch die physiologischen Auswirkungen noch genauer oder noch im größeren Stil als letztes Mal zu untersuchen.
Eigentlich ein Sechser im Lotto, wenn man mit seinem Job das forschen kann, wo man eigentlich Bock drauf hat.
Ja, vor allem für mich ist es ja nur so ein Side-Project und für alle anderen eigentlich auch. Also ich meine, die haben natürlich einen anderen Job an der Klinik, als sowas zu forschen, aber es ist ja immer noch Arbeit. Wir sind da produktiv, wir publizieren und es fühlt sich trotzdem an wie Prokrastination im Hinblick auf die Forschung, die ich eigentlich mache. Also eigentlich bin ich vor allem Umweltpsychologin und erforsche, welche Determinanten beeinflussen, ob Menschen umweltbewusste Entscheidungen treffen oder nicht. Manchmal auch ein bisschen gröber sozialpsychologisch. Ich habe auch schon Forschung gemacht zur Auswirkung von Homeoffice, zu romantischen Beziehungen und so weiter. Also Sozialpsychologie ist da ziemlich breit und das kommt mir auch zugute.
Kannst du ein konkretes Beispiel nennen? Was ist eine Sache, die entscheidet, ob jemand nachhaltig handelt oder nicht? Sagen wir im, keine Ahnung, Verkehrsbereich. Hast du da irgendwie so ein praktikables, okay, wir haben rausgefunden, das ist, weil...
Es gibt halt verschiedene Theorien, die behaupten, dass quasi je aufwendiger eine Sache ist, desto überzeugter muss die Person sein, um dann das Verhalten an den Tag zu legen. Also sagen wir, die Fahrradinfrastruktur ist super schlecht, aber es ist mir als umweltbewusste oder vielleicht auch als sportliche Person wichtig, mit dem Fahrrad zu pendeln, dann mache ich das trotzdem. Also trotz, dass das Wetter vielleicht schlecht ist, trotz, dass es keine gute Fahrradinfrastruktur gibt, ich mache das, weil es mir persönlich wichtig ist. Also das heißt, je wichtiger der Wert für die Person, desto eher legt sie das Verhalten an den Tag, auch trotz hoher Kosten. So, das war mal die Theorie, die vieles bestimmt hat. Und dann haben wir dazu eine Studie durchgeführt, in der wir Menschen umweltrelevantes Verhalten über ihren Tag haben berichten lassen. Also die Leute haben jeden Tag kurz reflektiert, habe ich heute irgendwas gemacht, was schädlich oder freundlich für die Umwelt war. Wir haben dieses Verhalten kurz geschildert und dann eingeschätzt, wie mühsam oder wie einfach das für sie war. Dann kam dabei raus, dass es halt überhaupt nicht objektiv ist. Also zum Beispiel gab es eine Person, die hat sowas geschildert wie, ich habe zum Kochen einen Deckel verwendet, was ich überhaupt nicht gedacht hätte, was umweltbewusst wäre, ehrlich gesagt. Aber es war scheinbar sehr mühsam für die Person, man musste den richtigen Deckel finden und bla bla bla. Jedenfalls kann man dabei offensichtlich ein bisschen Energie sparen, weil es schneller geht. Dann dachte ich, als ich das Beispiel gelesen habe, dachte ich, es kann nicht sein, dass wir das vergleichen mit einer anderen Person oder beschreibt sowas wie, ja, ich bin 10 Stunden nach Barcelona mit dem Zug gefahren, anstatt zu fliegen. Und es war dann einfacher, als die andere Person ihre Kocherfahrung beschrieben hat. Und dann haben wir quasi eine zweite Stichprobe an Menschen gefragt, das heißt nochmal 500-600 Leute, die die Verhaltensweisen aus der ersten Studie eingeschätzt haben, also quasi objektiver. Was würdest du sagen, wie mühsam oder wie vorteilhaft ist es in dem Fall für die Umwelt oder für dich? Und da haben wir gesehen, dass halt Menschen individuelle Verzerrungen mitbringen, die aufgrund ihrer Werte oder aufgrund ihrer Persönlichkeit auch sehr tief verankert sind. Und es gar nicht so sehr objektiv ist. Und daraus wiederum können wir sowas ableiten wie, wenn wir eine CO2-Steuer einführen, die eigentlich ein objektiver Kostenfaktor für umweltschädliches Verhalten ist, dann wird es Leute geben, denen das mehr oder weniger nicht nur aus objektiven Gründen finanziell egal ist, sondern die das befürworten, weil sie dafür sind, aufgrund ihrer Werte, aufgrund ihrer Persönlichkeit. Das sind ohnehin die Leute, die sich schon so verhalten. Das heißt, das Potenzial, da noch mehr Leute abzuholen, ist relativ gering. Wohingegen es Leute gibt, die eben diese Werte nicht teilen, die dann vielleicht mit Reaktanz reagieren, was wieder zur Polarisierung auch in der Gesellschaft zu solchen politischen Maßnahmen führt. Es ist sehr, sehr schwierig, quasi objektive Maßnahmen zu schaffen, die alle ins Boot holen, wenn nicht sogar unmöglich. Und so sind manchmal diese Studien, die ich da durchführe, auch ein bisschen frustrierend.
Das kann ich mir irgendwie vorstellen. Also weil man hat ja so ein unglaublich komplexes gesellschaftliches Konstrukt und man muss da jetzt irgendwie mit all den Millionen verschiedenen von Werte und Menschen und Charaktereigenschaften jetzt einen Weg finden, dass alle sagen so, ja, oder unterbewusst wahrscheinlich eher feststellen, umweltbewusst, ohne dass sie es aktiv machen müssen.
Manchmal ist es auch besser, es gar nicht so zu nennen, weil allein das Label schon die Menschen abschreckt. Aber
und da fängt es ja schon an. Also wie willst du damit arbeiten, wenn du es nicht mal benennen darfst?
Ja.
Ja, ich kann es mir vorstellen. Okay, da mache ich lieber Fotos von Fahrrädern.
Ich finde aber auch sehr schön, also mir persönlich gefällt die Balance sehr gut. Auch jetzt zum Beispiel nach dem TCA bin ich halt körperlich super leer. Also man geht extrem natürlich an seine körperlichen Grenzen. Und dann finde ich auch sehr cool, wieder mit meinem Kopf zu arbeiten und in diese Rabbit Holes zu springen und mit Zahlen und Worten zu arbeiten.
Muss man sogar sagen, du hast quasi deiner Arbeit gegenüber eine krasse Authentizität, die du mitbringst. Denn du bist jetzt zweimal beim TCA ins Green Leaderboard gestartet und bist quasi umweltbewusst hin- und zurückgereist. Also ich erinnere mich, dass wir diverse FaceTime-Calls hatten aus Zügen und Bussen, in denen du gesamt 2 Tage lang Zeit verbracht hast.
So also 32 Stunden im Bus sitzen nach dem TCA ist jetzt übrigens auch nicht so gut, was die Schwellungssymptome betrifft.
Auch gleich zur Forschung beigetragen. Fallbeispiel, scheiße.
Ja.
Ja, genau. Ich meine, andere, klar, fliegst halt hin, 4 Stunden davor, oder? Fährst du los, kommst du im Ziel an, fliegst du nach Hause. Ist es günstiger?
Nee, ist natürlich teurer mit dem Zug. Also wenn ich zum Beispiel jetzt auf dem Weg nach Santiago, habe ich unterwegs auch noch ein Hotel gebraucht, weil die Zugreise halt so lange dauert. Aber irgendwie finde ich, es bringt mich auch so ein bisschen in diese Stimmung, jetzt passiert was Großes, ich bin da mit mir alleine. Ich finde, eigentlich hat es mich sehr gut eingestimmt und gar nicht gestresst. Also vielleicht auch, weil alles ganz gut geklappt hat. Man muss es halt gut planen.
Wenn ich jetzt von mir spreche, ich bin ja, das längste war jetzt 3 Peaks, was ich gefahren bin. Von Wien nach Barcelona. Wie lange habe ich gebraucht? 6 oder 7 Tage? 6 Tage? Egal, auf jeden Fall einen gewissen Zeitraum. Und dann war ich in Barcelona und dann habe ich mir im Handy kurz einen Flug gebucht irgendwie hier und war in 2 Stunden zu Hause. Und das fühlt sich eigentlich falsch an, weil man fährt diese lange Strecke mit dem Fahrrad erlebt und sieht alles und dann ist so, ja, okay, fertig. Ich glaube, wenn man das mit dem Bus oder dem Zug nochmal zurücklegt, hat man Zeit zu reflektieren, was hat man getan.
Ja, vor allem, also zum Beispiel, ich fand diese Zugreise von Istanbul zurück nach Innsbruck mit Zug und Bus eine wertvolle zusätzliche Erfahrung, weil ich war dann im Nachtzug von Budapest nach Wien über Salzburg. Am Ende fuhr der nur nach Salzburg, weil wir zu langsam fahren. Aber da war ich in so einem Schlafabteil, der eigentlich für 4 Menschen war. Am Ende waren wir da zu 6 drin. Ich hatte das Bett ganz oben. Die Klimaanlage hat am Anfang nicht funktioniert. Es war die Hölle, wirklich. Am Anfang habe ich mich ein bisschen unwohl gefühlt, weil niemand von den Menschen da drin hat Englisch sprechen können. Also wir konnten nicht kommunizieren. Ich weiß nicht, ich habe mich am Anfang einfach unwohl gefühlt mit der Hitze und den vielen Menschen an einem in der kleinen Kabine. Dann bin ich irgendwann raus auf den Flur und habe mich so ans Fenster gestellt. Und dann kam ein Mann, der mit mir in dem gleichen Abteil war, hat sich neben mich gestellt. Und dann hat er gefragt, wo ich herkomme und was ich gemacht habe, habe ich ihm vom Rennen erzählt. Und dann haben wir raus aus dem Fenster geschaut auf Rumänien, das so an uns vorbeigezogen ist. Und dann hat er mir erzählt, wo er herkommt und dass er immer wieder in Perioden in Wien arbeitet, um dann das Geld an seine Familie nach Rumänien zu schicken. Und hat mir sehr stolz von seinem Land erzählt. Und es ging dann so mehr oder weniger mit super schlechtem Englisch und Händen und Füßen und aus dem Fenster zeigen und Himmelsrichtung zeigen und so. Und es war super schön und ich fand es mega cool. Und dann standen wir da, haben unsere Zähne geputzt, aus dem Fenster gespuckt und irgendwie war das eine mega coole Erfahrung. Und im Laufe dieser 18 Stunden, die wir in diesem Zug waren, haben wir uns alle ganz gut verstanden und angefreundet. Und irgendwann hat der Zug angehalten. Ich habe nicht verstanden, warum. Es wird auch keine englische Durchsage gemacht. Und dann wurde auf jeden Fall irgendwie beschlossen. Ich weiß bis heute nicht, warum, dass der Zug halt hält und stehen bleibt und nicht weiter fährt nach Wien. Hätten die anderen, mit denen ich dann dort in dieser Kabine war, nicht mit Händen und Füßen verstehen zu geben, dass ich ganz schnell raus muss und dass es einen Anschlusszug gibt und wo der fährt, auf welchem Gleis und so weiter, dann wäre ich völlig lost gewesen. Und ich fand irgendwie der Zusammenhalt, der sich da gebildet hat, war super, super coole soziale Erfahrung. Und die Reise war auf jeden Fall, das war die Interaktion, glaube ich auch, die mir halt im Rennen solo über 4.500 Kilometer gefehlt hat. Und das hatte ich dann auch auf sehr intensive Art und Weise in diesem Zug mit den Locals. Und das hat das für mich bereichert. Ja, weil all das geht einem natürlich im Rennen ab.
Ja, oder du steigst halt in den Flieger und bist in 2 Stunden zu Hause und schaust deinen Sitznachbar dumm an, weil er sein Bein drüber schiebt.
Ja. Also,
das ist quasi das Kontrastprogramm dazu. Ja, voll. Aber es ist cool, es klingt sehr herzlich und warm. Also ist immer schwer zu sagen, weil ich kann mir vorstellen, wie scheiße es ist, in so einem Zug zu fahren und wie schwitzig und dann stinken da Leute und weiß es
nicht. Ja, heiß auf jeden Fall. Nicht warm.
Ja, heiß. Aber diese Momente machen es halt dann herzlich. Ah ja, ein Thema, das wir auch noch, meiner Meinung nach, glaube ich, wirklich interessant wird, ist, wir zwei sind ja sehr unterschiedlich, wie unser Kopf funktioniert. Ich benutze dieses Wort sehr ungern, weil es so ein überbenutztes Modewort geworden ist oder Bezeichnung. Aber im Vergleich zu dir habe ich eine ADS-Diagnose. Dir würde ich 100% das Gegenteil, wenn es ein Gegenteil geben würde, kein ADS verdingsen. Klar, du fährst Rennen, ich fahre Rennen, auch wenn sie von der Distanz oder von dem Umfang unterschiedlich sind. Aber was passiert im Kopf bei dir oder bei mir aus zwei komplett unterschiedlichen Gehirnen in so einem Rennen? Und wie kann das entsprechende Gehirn damit arbeiten oder was passiert da?
Mhm.
Weil aus meiner Sicht ist Ultrafahren, und das ist jetzt eine steile These, die wahrscheinlich viele sagen, du kannst das so einfach sagen. Es kann jeder, und ein Ultra wird zu 90%, ja sagen wir 75% im Gehirn gefahren. Die Distanz zu erledigen auf dem Fahrrad und das Ding runterzutreten, ist körperlich jetzt mal grundsätzlich möglich, aber das Gehirn halt nicht. So.
Ich glaube, da würde ich dir widersprechen. Aber darüber können wir wahrscheinlich eine ganze Episode füllen. Weil ich finde diesen Ansatz, man muss es nur wirklich wollen. Also wenn du sagst, 90% ist mental, das sehe ich nicht so.
Halt, stopp. Gut, dass du widersprochen hast. Das ist nicht richtig. Das wollte ich nicht hin. Ich wollte nicht hin zu, du musst es nur wollen. Weil das ist genau jetzt der Punkt, warum ich das ADS-Ding angesprochen habe. Menschen mit ADS können sich nicht selbst motivieren. Also es braucht einen Reiz. Du kannst quasi... Also zum Beispiel, warum Menschen mit ADS gut in Videospielen sind, weil du hast konstant Konsequenzen, also quasi Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion. Aber Hausaufgaben zum Beispiel, du kannst die nicht hinsetzen und die jetzt machen, weil die Konsequenz ist erst am nächsten Tag in der Schule, wenn du sie nicht gemacht hast oder gemacht hast. Also diese weitgreifende Motivation ist für so ein ADS-Gehirn halt nicht möglich.
Vielleicht nicht. Vielleicht müssen wir weniger radikal sein, vielleicht nicht möglich, aber in hat andere Konsequenzen als für ein Gehirn, das keinen ADS hat.
Genau, es ist ein Spektrum. Ich verallgemeine das hart. Es ist ein Spektrum, bei einem mehr, bei einem anderen weniger. Weil so ein Ultrarennen, du musst ja quasi, ich sage mal jetzt 2000 Kilometer, sich 6-7 Tage lang, muss dir halt klar sein, warum du es machst oder wofür du es machst. Und jeder hat ja, denkt sich, oh, ich habe keinen Bock mehr, ich höre jetzt auf. Oder sonst. Das passiert ja bei jedem. Ich sage jetzt nicht nur bei denen oder bei denen passiert das. Aber wenn man langfristig mit Zielen planen kann, ist es halt deutlich leichter zu sehen, okay, ich möchte da und da ans Ziel kommen. Mhm. Und man muss ja sonst, also ich würde es bei mir sagen, die ganze Zeit mit irgendwelchen Reizen füllen, um dorthin zu kommen. Also dieses klassische, ich habe die Motivation, weil, ist dann nicht einfach so abrufbar, sondern es muss gefüllt werden mit, wir reden mal anders mal drüber, umfangreich.
Ja. Ich finde auf jeden Fall mega spannend und darüber können wir auf jeden Fall lange diskutieren und eine ganze Episode füllen. Und ich finde die subjektive Erfahrung in dem Fall auch sehr, sehr spannend. Also weil wir das beide ja quasi mitbringen und dann, natürlich ist es psychologisch, aber ich würde vor allem auch auf die subjektive Erfahrung da eingehen, mit der sich vielleicht auch andere Leute dann identifizieren können.
Und gut, dass du gerade reingekrätscht hast bei meinen radikalen Aussagen, weil das ist mir auch sehr wichtig, gell, dass wir nicht... eine Meinung haben, die wir oft nicht haben.
Jetzt haben wir schon super viele Themen geteasert, aber das war ja vielleicht auch so ein bisschen Sinn der Sache. Am liebsten wäre ich in vieles gleich direkt viel mehr eingestiegen, aber dafür haben wir dann noch alle Zeit der Welt.
Ja, na und jetzt?
Ach, ich habe noch eine Sache, die ich auch noch kurz teasern will, weil wir haben darüber gesprochen, was quasi bei dir im Kopf vorgeht, wenn du 8-9 Tage Ultra fährst oder wie das bei mir ist und was der Bezug zu ADS ist. Ich hatte ein interessantes Gespräch im Ziel vom TCA mit der Sophie, die den Podcast gemacht hat beim Transcontinental Race. Die haben nämlich eine Folge veröffentlicht am Ende, also beim TCA kurz zum Hintergrund, gibt es jeden Tag eine Podcast-Folge, die das Geschehen an dem Tag halt zusammenfasst, auch mit Stimmen der Fahrer und Fahrerinnen, manchmal auch mit der Organisation, um halt das Rennen zu verfolgen für Leute, die selbst nicht mitfahren. Aber für mich war das auch immer so ein Highlight an diesem Tag. Also ich habe mir oft die Podcast-Folge dann so aufgespart als extra Motivationsschub oder als Ablenkung am Tag während des Rennens auch. Auf jeden Fall haben sie am Ende eine Folge veröffentlicht und darüber hatte ich mich auch mit der Sophie im Ziel unterhalten, wo die Media-Crew selbst sich gegenseitig interviewt hat. Und sie haben darüber gesprochen, was Menschen unterscheidet, die dieses Rennen finishen, von Menschen, die dieses Rennen nicht finishen. Also nicht auf demografische Art und Weise natürlich, sondern auf psychologische Art und Weise. Also was war der Eindruck von den Menschen, die Charakteristiken, die unterschieden haben. Und das fand ich psychologisch mega spannend, weil es da viel um Verbissenheit, Humor und Vibe ging, den die Menschen so an den Tag legen. Und ich glaube, das könnten wir auch super gut verbinden mit einer extra Podcast-Folge. Also wie sollte man sowas angehen, um am Ende hoffentlich erfolgreich zu sein?
Bei allen Rennen, die ich gefahren bin, man fährt ja ab und zu mal an Leuten vorbei oder hat dann kurz diesen 2-Minuten-Gespräch auf dem Fahrrad. Und ich finde, in diesen ganz kurzen Interaktionen, die man führt, also diese, keine Ahnung, man sieht einen zufälligerweise auf der Straße oder jemand hält eine Tanke an und tauscht kurz ein paar Worte aus, merkt man sofort, wie diese Person gepolt ist. Also
ja, so krass.
Sie sagt dir in diesem Moment, der sehr, ich sag mal, also es ist ja fast schon so ein nackter Moment. Du redest fast mit nie jemanden und dann hast du kurz eine Möglichkeit, dich auszutauschen und wird da auch wirklich klar, wie du oder was du bist.
Ja, aus der Sichtweise der Media-Crew oder vielleicht auch, wie du das beim Film hast. Weil ich also habe das ja nie. Ich spreche, wenn ich diese Interaktion habe, nur überhaupt vielleicht mit 2 Menschen in einem ganzen Rennen vom TCA bin ich, keine Ahnung, 2 oder höchstens 3 Menschen begegnet, die auch das Rennen gefahren sind, mit denen ich mich kurz unterhalten habe. Und dann sind es ja, wie du sagst, weniger als eine Minute manchmal. Aber aus der Seite der Media-Crew oder der Film-Crew, wie auch immer, wenn man mit anderen Menschen mehr zu tun hat, dann hat man ja eine viel größere Übersicht. Und ich fand einfach super spannend, wie unterschiedlich der psychologische Zustand dieser Menschen ist und was das mit der Erfahrung oder vielleicht auch mit dem Rennerfolg am Ende zu tun hat.
Und diese eine Minute ist eben so raw und darum geht's. Ich finde, die zeigt so klar, oh, das ist eine ganze Folge. Ja, keine Ahnung, das hätte man wahrscheinlich am Anfang machen sollen. Was man auch noch machen könnte, ist halt irgendwie so, weil ich glaube, es ist auch interessant, hey, was fährst du dieses Jahr? Was passiert jetzt so die nächsten Wochen? Was isst du zum Frühstück?
Ja, wir können das ja jetzt noch machen, dann kannst du so einen Anfang schneiden.
Ach so, ja.
Oder?
Ja, du bist ja schlauer als ich, obwohl ich, das ist meine Arbeit.
Ich weiß nicht, wie kompliziert es ist, aber können ja kurz so einsteigen, was uns gerade so umtreibt und was so die Ziele sind.
Das machen wir. Hey, Jana, sag mal, was treibt dich gerade so um?
Eigentlich war ich ziemlich hyped für Winter und dann hat es eine Woche sehr viel geschneit in Innsbruck, war ich eine einzige Skitour und habe mich darauf eingestellt, im Winter viel Wintersport zu machen, wie letzten Winter auch. Jetzt ist es aber nicht so. Jetzt ist der Schnee wieder weg, es ist sehr warm, also sitze ich wieder mehr auf dem Fahrrad. Außerdem nimmt mich mein Job gerade sehr ein, also ist sehr, sehr viel zu tun in jedem Bereich. Und ich beschreibe mein Leben immer als Tetris und das trifft es im Moment wieder sehr gut. Also ich versuche, wie immer, so 1 bis 2 Stunden pro Woche Krafttraining zu machen. Das ist sehr praktisch, weil das nur die Treppe runter von meinem Büro ist. Das heißt, ich kann es in der Mittagspause machen, Better Base 5, und heb dann da schwere Gewichte, dusche kurz und gehe wieder zurück ins Büro, an den Schreibtisch. Und am Abend versuche ich dann halt, entweder ich gehe laufen auf die Rolle. Ich bin gerade Swift Racing League gefahren mit der Female Cycling Force in München in einem Frauenteam. Das heißt, da fährt man jede Woche zusammen Rennen in einem Team, virtuell. Und das ist für mich die Selbstverpflichtung zu intensivem Radfahren im Winter. Im Sommer mache ich das weniger. Und da versuche ich einfach über den Winter jetzt bis in den FDP wieder hochzukriegen und einfach wieder so richtig fit zu werden. Und im Prinzip sieht auch mein Training immer so aus, dass ich im Winter halt kürzer, intensiver fahre. Dann die langen Einheiten, die mache ich gerne auf Ski. Also bei Skitouren oder Langlaufen. Genau, dann habe ich eigentlich so die beste Fitness meistens im April und dann geht es nur noch darum, dann das auf die langen Rennen zu übertragen, da wieder reinzukommen, das zu adaptieren. Und ja, nächstes Jahr, 2026, nehme ich mir vor, zum 3. Mal das TCA zu fahren, 3-mal in a row, dachte ich mir, und dann lasse ich es sein.
Geilo.
Und davor will ich noch 1, 2 kürzere Rennen fahren. Ich habe mal das Tracker 560 anvisiert, also dieses ganz lange Gravel-Rennen, also die längere Gravel-Version davon sind. Es ist für mich eher kurz, 560 Kilometer, aber ich war ehrlich gesagt einfach beim TCR dieses Jahr so angefixt von diesem Frauenwettkampf. Also ich fand eine unheimlich coole neue Erfahrung, so Neck-to-Neck Rennen zu fahren, auch über die langen Distanzen, so wie ich das früher eigentlich nur im Triathlon kannte oder vielleicht bei den kürzeren Radmarathons. Und ich denke einfach, dass beim Tracker die Konkurrenz sehr stark sein wird und da habe ich irgendwie Bock drauf. Deswegen genau, wird, glaube ich, dann Tracker 560 und das TCA auf jeden Fall mein Highlight und dazwischen ein paar Trips.
Vielleicht gehen wir auch mal.
Und bei dir? Ja, das machen wir sowieso.
Eis essen. Das ist natürlich mein Jahreshighlight dann.
Ja, ja. Gehen wir lieber trainieren.
Also, ja, ey, guter Einstieg, weil komm ja aus dem Trainingslager und fahr ins Trainingslager.
Perfekt.
Was mich so umtreibt, ja, also wenn die Folge rauskommt, ist schon passiert. Ich habe einen Film, weil du bei der Female Cycling Force warst, von der Anja, jetzt einen Film bei Badlands gemacht. Der kommt morgen raus. Jetzt wissen alle, wann wir die Folge aufgenommen haben. Den habe ich auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht, zusammen mit Focus Bikes. Genau, das passiert jetzt gerade. Und dann bin ich eigentlich schon auf dem Weg nach Girona, weil ich mache das jedes Jahr, dass ich nach Weihnachten bis 1. Januarwoche einfach in Girona abhänge und da mit dem Gravelbike oder dem Rennrad jeden Tag Rad fahre. Andere nennen es Urlaub, andere nennen es Trainingslager. Wir sind diesmal irgendwie so 10 Leute und einfach nur so ein bisschen die Radfahrseele baumeln lassen, weil in meinem Job ist es unmöglich zu planen, einen festen Urlaubszeitraum, wie andere ja in den Jahresurlaub planen, das ist bei mir schwierig und das ist der einzige Zeitraum, wo ich weiß, da kommt kein Job rein. Deswegen ist es für mich immer so das tatsächliche Urlaub machen, wie man es nennt. Aber natürlich dann nicht Urlaub, sondern halt viel Radfahren. Dann habe ich noch offene Filmprojekte, die auf einer Festplatte rumliegen. Einmal von der Sophie, von dem Girlpack, vom Transcontinental Race, habe ich so ein kleines Recap-Filmchen gemacht, wo sie über ihr TCR erzählt. Das haben wir mit Christoph Strasser schon mal gemacht, nur ich wollte es nochmal mit ihrer Geschichte machen. Das ist ganz low-key, wird kein großes Ding, aber doch, wird schon ein großes Ding, aber wird kein Filmfilm, sondern vielmehr eine retrospektive Erzählung. Ich hätte da noch so was vom Unknown Race. Das wollte ich eigentlich jetzt am Anfang des Jahres schneiden. Und was das Fahren angeht, ich habe mich dieses Jahr für 2 Rennen angemeldet. Jetzt erstmal. Das dritte muss ich noch die Anmeldung machen. Das ist einmal The Hills. Das ist von der Gravel Earth Series. Das sind, glaube ich, 160, 170 Kilometer oder sowas. Eigentlich so ein Tagesrennen. Aber ich mache das, weil da viele Leute sind, die ich kenne. Und ich glaube, das war einfach ein cooler Vibe da. Und letztes Jahr bin ich da 70 Kilometer gefahren, weil da hat so viel Schlamm und Schnee, nee, nicht Schnee, aber so viel Schlamm gehabt und irgendwie ist dann die Rechnung offen. Und dann bin ich angemeldet für das Seven Serpents. Das sind so Pi mal Daumen 1000 mit, glaube ich, 18.000 Höhenmeter, Gravel in Kroatien, Ziel in Italien. Dann das große Jahresziel oder beziehungsweise Vorhaben. Ich war letztes Jahr eigentlich auf dem Weg dahin und dann kam, wie es immer so ist bei mir, ein Job dazwischen. Da musste ich nach China in die Gobi-Wüste fliegen und konnte deswegen nicht beim Transpyrenees teilnehmen. Aber das will ich dieses Jahr machen. Und genau, das ist mein persönlicher kleiner Jahresausblick. Und zwischendrin kommen sicher irgendwelche Filmprojekte auf mich zu und da gibt es aber auch noch keine große irgendwas.
Cool. Transpyrenees ist auf jeden Fall, finde ich, vielleicht das schönste Rennen, das ich jemals gemacht habe. Super, super cool. Sehr hart, aber lohnenswert.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, weil, ja, auch eigenes Thema, welche Rennen sind was. Aber ja, mich motiviert das auch sehr. Schöne Distanz, schön spät im Jahr. Und Lost Not Races bin ich halt Fan.
Ja, da kann man sich drauf verlassen, dass das irgendwie magical wird.
Und regelkonform. Wir Deutschen lieben ja, unsere Regeln. Sollen wir mal irgendwann aufhören zu reden?
Ja, ich glaube, wir haben eh alles besprochen. Wir haben alles geteasert, bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und ich glaube, dass die Leute auch Bock haben, so Hintergrundstories aus Puy Peaks and In-Between und aus dem TCA, aus der Doku und sowas mitzubekommen. Und ich glaube, da freue ich mich auch ganz besonders drauf, wenn wir bald darüber quatschen. Vielleicht sollten wir noch kurz ankündigen, was so das Format ist. Also wir haben jetzt die Folge relativ unstrukturiert und wir haben über ganz viele Sachen geredet und man hat so ein bisschen gesagt, hey, wir sind jetzt da. Und ich glaube, wir haben uns beide vorgenommen, dass wir 10 Folgen lang testen, wie das hier funktioniert, also wie das für uns vibet, ob das gut ankommt. Wir sind auf jeden Fall offen für Feedback, für Rückmeldungen, für Themenwünsche, wie auch immer. Ich glaube, wir haben beide Bock darauf, diesen Podcast quasi regelmäßig zu machen und wir versuchen das jetzt aber erstmal im Sinne von 10 Folgen, schauen, was das Feedback ist und wie wir uns selbst damit fühlen und schauen dann, ob das was Längerfristiges werden könnte.
Wie hört man so einen Podcast auf? Hey, ciao, gell, ciao.
Eigentlich würde ich gerne, wenn wir einen Titel für den Podcast hätten, dann könnten wir sowas sagen wie Danke fürs Zuhören bei...
Ja, magst du so professionell machen, so richtig mit Intro, Outro?
Ich weiß nicht. Ich würde schon gern Danke fürs Zuhören sagen.
Also ja, danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Ich bin ein schlechter Podcast-Hörer. Ich muss mir jetzt erstmal andere Podcasts anhören, wie die ihre Intros und Outros machen. Und dann
die haben einen Jingle, die singen. Der kommt irgendwie. Wir können was singen, Stefan.
Ja, nee. Gerade Hals, schwierig gerade. Ich habe eine gute Idee als Jingle. Du kannst dich bestimmt an diese Filmmontage im Three Peaks Bike Race erinnern, wo du dann einfach mal durch Frankreich fährst nach Morontou.
Natürlich.
Da ist ein Song dahinter von ja, der Maya Johanna.
Ja, die ist immer noch unter meinen Lieblingssongs.
Und die hat mir sogar mich geschrieben, das ist eine israelische Musikerin, dass sie gesehen hat, dass in so einem Film ihre Song drin ist, weil das ist über so eine Plattform lizenziert, egal. Und die findet es mega nice. Also eben auch Women Empowerment, die ist da auf derselben Schiene gewesen und alles. Und ich hau die an, ob die uns einen Jingle macht.
Ach, so cool. Aus dem, aber so, dass man den Song erkennt.
Ja, natürlich.
Nice. Das und dann können wir noch einmal, ja, das ist mega cool. Ich finde auch den Song so gut. Ich höre ihn so gerne. Es gibt mir jedes Mal Gänsehaut, weil mich das so richtig in die Situation setzt. Obwohl ich natürlich während dem Rennen den Song nicht gehört habe. Sondern erst durch deine Doku, aber seitdem.
Same.
So cool.
Okay, mit diesen Worten vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann, wenn es soweit ist. Wir wissen es noch nicht.
Wöchentlich, hoffentlich.
Wöchentlich. Ich drück mal auf Stopp.
Tschüss.